Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Sabrina Fox. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Interview. Warum, sage ich euch gleich. Und aber erstmal möchte ich dich herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe dir das ja auch in der Mail geschrieben. Es ist ja jetzt auch schon das dritte Mal, dass ich dich eingeladen habe und ich freue mich wirklich, dass es dieses Mal geklappt hat. Du hast, das weißt du natürlich nicht, aber so in einer wirklich sehr, sehr herausfordernden Zeit in meinem Leben warst du so, ohne dass du das wusstest, für mich eine ganz, ganz große Hilfe. Ich habe damals mehrere Bücher von dir gelesen und viele Vorträge von dir gesehen und Interviews und deine Weisheit und deine klare und liebevolle Art hat mir damals wirklich sehr geholfen.
Das freut mich, vielen Dank.
Genau. Wie bist du denn zu der Frau geworden, die du heute bist?
Indem ich erstmal geboren wurde, glaube ich. Das war der hauptsächliche. Das war die erste hilfreiche Möglichkeit, glaube ich. Ja, eigentlich durch Krisen und eigentlich, weil ich mir gedacht habe, das muss auch anders gehen, das Leben, und so kann es nicht weitergehen. Und einfach hauptsächlich durch, ich glaube, was vielen von uns passiert, es wird unbequem. Und wenn es unbequem wird, ist es immer wirklich im Nachhinein, während es soweit ist, wissen wir ja, es geht dir wahrscheinlich auch nicht anders. Wir lernen ja am meisten durch Krisen und nicht, wenn wir mit einem Cocktail an der Bar am Strand hocken. Und wenn so eine Krise kommt oder was wir als Krise empfinden zu dem Zeitpunkt, dann, wenn wir das erste Mal damit umgehen, dann merken wir, das ist vielleicht noch ein bisschen holprig, und dann kommt die Krise nochmal und dann denken wir schon, oh, habe ich schon ein bisschen was dazugelernt. Und dann kommt die Krise nochmal und dann denkst du dir, ach, dich kenne ich schon, das weiß ich schon, wie es geht. Und dann kommt die Krise nochmal und dann ist plötzlich keine Krise mehr, weil du gelernt hast, damit umzugehen. Und ich glaube, ich wollte mich halt auch verändern und ich wollte ein anderes Leben führen als in dem ich aufgewacht bin.
Du warst ja sehr berühmt früher, du warst ja TV-Moderatorin und du bist so vieles, Künstlerin, Bildhauerin, aber auch Schriftstellerin und spirituelle Begleiterin. Was ist denn im Moment so das, was dich am meisten ausmacht von diesen ganzen Dingen? Was würdest du da sagen?
Ich kann das nicht aufteilen. Also Fernsehmoderatorin bin ich nicht mehr. Es ist auf jeden Fall weggefallen. Und da hätte ich auch überhaupt kein Interesse mehr daran. Sondern ich finde, es ist, wie bei allem braucht es eine, ich bin ja auch noch vage, also wie bei allem braucht es eine Balance, finde ich. Und diese Balance zwischen Freude und Pflichtbewusstsein, zwischen Spaß und zwischen Erforschen, und obwohl Erforschen für mich eigentlich Spaß ist, und zwischen Vermitteln und selbst Üben, das ist eigentlich schon ein schönes Miteinander. Also das, ich habe halt, glaube ich, hauptsächlich, ich betrachte das so ein bisschen so wie Berge, weißt du? Du wächst in einem Tal auf und siehst den ersten Berg und denkst dir, wow, das ist ein ziemlich hoher Berg. Und wenn du aber aus deinem Tal raus willst, dann musst du auf diesen Berg gehen. Dann gehst du auf diesen Berg und stellst fest, wie du oben auf dem Berg bist. Ah, das ist ein Hügel, da gibt es dahinter nochmal einen Berg. Und dann denkst du dir, okay, also jetzt habe ich jetzt den schon geschafft. Schauen wir mal, was der nächste bringt. Und je mehr Berge du besteigst, desto mehr Weitblick bekommst du, weil es auch natürlich mehr nach oben geht und du hast ein bisschen größeres Umfeld und einen größeren Überblick. Und es tun sich andere Sachen auf, also andere Möglichkeiten des Seinszustandes. Und ich weiß noch, ich war mal Fotoredakteurin. Und das ist ewig lange her. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich Fotografin werden würde? Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und ein Buch. Und dann habe ich geübt. Und dann war ich Fotografin und dann dachte ich, wie wäre es, wenn ich selbstständig wäre und mir eine eigene Presseagentur aufmache. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich fotografiert und dann irgendwann dachte ich mir, wie wäre es eigentlich, vor der Kamera zu stehen und nicht nur dahinter. Das weiß ich noch wie heute. Das war, habe ich Fotos gemacht auf dem Münchner Filmball im Auftrag von irgendeiner Fernsehzeitung. Und dann war ich da und dann sagte so irgendeine innere Stimme zu mir, und ab jetzt stehst du vor der Kamera. Und dann kurz danach sagte mein früherer Chef zu mir, ob ich nicht die Zeitschrift, damals habe ich für die Bildung Funk viel getan, ob ich die nicht vertreten möchte bei einer Fernsehsendung. Und das habe ich dann gemacht und da wurde ich entdeckt fürs Fernsehen. Und dann habe ich Fernsehen gemacht und dann habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn man schreiben würde, nachdem ich angefangen habe, Dinge zu spirituell zu entwickeln, da wo ich gedacht habe, also immer dieses, also dieser Berg, immer einer geht auf, einer geht auf, einer geht höher, einer geht weiter und du siehst andere Möglichkeiten der Entwicklung und beginnst dann einfach, nicht einfach, einfach ist es nicht, aber du bist neugierig genug, um diesen Weg zu gehen und manchmal stolperst du und mal fährst auf die Nase, dann ist nicht immer doll, aber du entwickelst dich.
Würdest du so rückblickend sagen, dass sich dir einfach viele Chancen gezeigt haben, oder glaubst du, dass du einfach besonders wach da warst und einfach die Dinge wahrgenommen hast? Wie siehst du das so rückblickend?
Ich weiß es gar nicht, ob man das, wie ich das einschätzen würde. Also es ist schon, also auf energetischer Ebene, ich schaue ja auf die energetische Ebene hauptsächlich, also auf spirituell-energetische Ebene ist es so, dass ich als Seele auf diese Welt komme und einen gewissen Seelenhausaufgabenplan mal habe. Das, was ich alles eigentlich, wo ich mehr Weisheit erschaffen will. Und dann ergeben sich in meinem Leben Möglichkeiten, das auszuprobieren. Also Tore gehen auf. Und die nehme ich oder die nehme ich nicht.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass du kannst ein Tor visualisieren, natürlich, und du kannst dann umschauen, wo das aufgeht. Und ich habe immer gemerkt, wenn die vorne das Tor nicht aufgeht, dann habe ich geschaut, ob ein Fenster auf ist. Wenn ich da irgendwo hin wollte, dann habe ich die Möglichkeiten, diese kleinen winzigen Öffnungen, die sich da gezeigt haben, da bin ich dann schon in die Richtung, aber eben auch mit den nötigen Hausaufgaben. Also
Ja.
wie zum Beispiel ich das erklärt habe, das Beispiel mit, was wäre mit Fotografen? Ja, dann kaufe ich eine Kamera und dann lese ich ein Buch und dann schaue ich mal, wie das geht. Und dann übe ich das. Also ich bin schon immer jemand, der sehr klar versteht, dass es Übung braucht.
Ja, genau, du wirkst da, also das wirkt schon so, als ob du da auch einfach straight so ein bisschen deinen Weg gegangen bist.
Ja, also ich mache meine Hausaufgaben. Also ich erwarte nicht, dass ich dann irgendwo dastehe und magisch sich eine Tür aufgeht und dann stehe ich irgendwo auf einer Bühne. Also ich weiß noch, meine ersten, wie ich anfing, Workshops zu geben, habe ich lebte damals in Los Angeles und habe einem Hilfswerk für Frauen gearbeitet, das hieß Hope. Also als Volontärin, also als, wie nennen wir das, freiwillige Helferin. Und da waren Frauen da, die obdachlos waren mit ihren Kindern, die da untergebracht waren und unterrichtet wurden und Möglichkeiten denen gab. Und dann habe ich gedacht, okay, da übe ich jetzt mal. Und dann habe ich das mit denen geübt und gemacht und ausprobiert. Das funktioniert nicht. Ja, okay. Ah, da muss ich da hier noch was machen. Ah, da schauen Sie mich an, was redet die Frau? Okay, das muss ich anders verändern. Und das habe ich dann 1, 2, 3 Jahre gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt weiß ich, was ich tue. Finde ich immer sehr wichtig zu wissen, was man tut, zu einem gewissen Grad. Also meine Persönlichkeit ist schon, dass wenn ich mich irgendwo hinstelle und irgendwas beibringen will, dass ich schon selber erstmal weiß, wie ich es mache. Also einfach nur so hinzugehen und denken, ja, das geht schon irgendwie, Das ist nicht so mein Ding. Also ich mache es schon auch gerne. Ich improvisiere dann schon, aber die Improvisation steht auf einer Basis. Ich improvisiere nicht irgendwie so, ich weiß nicht, was ich tue, sondern ich weiß, was ich tue, und dann kann ich so ein bisschen wie die Künstler, die zuerst mal lernen, wie zeichnet man ein Gesicht, und dann wie Picasso, dann kann ich es verändern. Aber zuerst mal muss ich wissen, wie ich eins zeichne. Und so sehe ich, so arbeite ich auch. Erstmal muss ich wissen, was ich mache, und dann kann ich improvisieren.
Ja, das klingt solide und nachhaltig.
Ja, das ist mir schon, ich mag das, ja.
Ja.
Vater ist Handwerker, weißt du, das
Ja.
ist so ein.
Aber das hat ja auch ganz viel mit Intuition zu tun. Also einmal so der Weg, den du von dir so beschrieben hast, ne? Du bist da ja dann vermutlich auch einfach intuitiv den Dingen gefolgt, wo du gespürt hast, das ist jetzt für mich der nächste Schritt oder das ist stimmig für mich. Und auch was du gerade beschrieben hast, wie du arbeitest, da hast du deine Basis, aber danach machst du es ja dann trotzdem intuitiv. Ist das richtig?
Ja, aber erstmal habe ich ja überhaupt nicht gewusst, was meine Intuition ist. Also das war also, ich weiß noch, ich war mal beim Kurs, wie finde ich meine Intuition, ewig lange her, 30, 35 Jahre, wo mir aufgefallen ist, ich habe gedacht, ich habe die verloren. Mir war gar nicht klar, dass man die gar nicht verlieren kann. Aber ich habe gedacht, die Intuition sagt mir alle 2 Minuten, was ich tun soll.
Ah, okay.
Das macht die Intuition nicht.
Nein.
Die Intuition meldet sich dann, wenn es was braucht. Und die Intuition ist die kleine leise Stimme, das weißt du ja auch, die da was sagt. Und das habe ich mir halt angewöhnt, sofort drauf zu hören. Also ich schränke das ein bisschen ein, zu 98% höre ich sofort drauf. Und die 2%, wo ich nicht sofort drauf höre, merke ich es sofort.
Ja, das ist ja auch einfach eine Übungssache, wenn man da so den Zugang verloren hat, dass man da wieder in Kontakt kommt.
Ja, und nicht nur eine Übungssache, sondern ich glaube schon auch eine Entscheidung. Also, das ist jetzt ein Ziel, und das mache ich jetzt. Also, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, etwas zu ändern an mir, an meiner Person, an meinen Gewohnheiten zu verändern, dann hab ich mir immer Zeichen gesucht. Also, ich habe so diese gelben Post-its an Spiegel gehängt, damit ich mich erinnere, was ich mich erinnern will. Wie es später Telefone gab, habe ich mir ein Foto vorne drauf getan, das mich daran erinnert, was ich will. Im Auto, früher bin ich noch sehr viel mehr Auto gefahren, im Auto klebte das dann immer dran. Das üben wir gerade, das üben wir gerade, das üben wir gerade. Mit einem Zeichen, oder ich habe einen Ring getragen oder eine Kette oder irgendwas, mich daran zu erinnern, weil sonst vergisst man das. Und das hat eigentlich ganz gut geholfen, und dann irgendwann kommt es zum Punkt, wo eine Gewohnheit, eine alte, erledigt ist und eine neue dafür entstanden ist. Und dann geht es eigentlich ganz bis zum nächsten Übungsfeld.
Was ist denn für dich persönlich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
So wie ich lebe. Also, bei selbstbestimmt ist es ja immer so eine Sache, das fängt ja bei Beziehungen an. Das fängt auch an, in welcher Altersgruppe ich mich aufhalte. Also bin ich zum Beispiel, habe ich drei kleine Kinder, mei, da ist es mit selbstbestimmt und frei ein bisschen schwierig, logischerweise. Bin ich jetzt wie ich alleinlebend und 66, das ist natürlich sehr viel einfacher. Ich glaube, man muss schon wissen, dass es Zeiten im Leben gibt, die man einer anderen Bestimmung widmet. Also der Bestimmung, eine Familie zu gründen, der Bestimmung, ein anderes Land zu erforschen, oder der Bestimmung, etwas zu lernen und ein Studium oder irgendein Handwerk zu lernen. Da ist man dann nicht mehr so selbstbestimmt. Also wenn ich heute Schreiner werden will, und dann sage ich zu meinem Chef und meiner Chefin auch nicht, also um 10, halb 11 wäre ich da mal so weit. Also es muss man schon so ein bisschen sehen, was ist wirklich machbar, im Sinne von, ich muss Geld verdienen, ich möchte meine Familie ernähren, möchte mich selber ernähren. Also da muss man schon schauen. Selbstbestimmt im Allgemeinen, glaube ich, hat es damit was zu tun, ob ich Herr meiner Zeit bin. Und wie ich diese Zeit einteilen will. Und wenn ich sage, okay, ich mache jetzt gerade, ich lerne jetzt gerade was und dazu muss ich 3, 4, 5 Jahre das und das oder ein Jahr das und das machen, dann gebe ich meine Zeit da rein und ich habe entschieden, dass das für mich wichtig ist und dann mache ich das. Und frei bin ich dann, wenn ich nach einem Monat merke, shit, das ist überhaupt nicht das, was ich gedacht habe, dass es ist. Und dann sage, sorry, aber wird das noch besser? Oder ist es jetzt nur die Anfangsschwierigkeit und da muss ich halt durch und dann im zweiten Jahr gibt es was, was ich besser finde? Oder bleibt es so? Und wenn ich merke, das bleibt so, dann auch eben die Freiheit zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Also ich, und das, die, diese Sachen findet man ja erst halt raus, wenn man es ausprobiert. Also theoretisch. Das ist so wie eine Speisekarte. Theoretisch auf einer Speisekarte kann ich mir die anschauen und denken, ja, das könnte mir schmecken, das könnte mir auch schmecken. Ach, das hört sich ja auch so gut an, aber das klingt auch ganz nett. Aber ob mir das schmeckt, weiß ich erst, wenn ich das Gericht vor mir habe und es probiere. Und so ist es, glaube ich, allgemein. Also selbstbestimmt, das ist für jeden was anderes. Für manche ist selbstbestimmt, dass er eine große Firma hat, wo er 100 Leute rumdirigieren kann und nach seiner Vision etwas gestaltet wird. Für mich ist selbstbestimmt, das liegt aber an meinem, an meiner Zielsetzung und an meinen Leitplanken, die ich dafür habe, dass ich jederzeit, mein spirituelles Wachstum ist Nummer eins auf meiner Prioritätenliste und dazu muss ich eine gewisse Freiheit haben, mich zurückzuziehen. Und das kann ich nicht, wenn ich in einer Firma leite, die 300 Leute hat oder 100 oder 50, weil die sind dann darauf angewiesen, dass ich irgendwas vorgebe. Und deshalb habe ich mich gegen solche Sachen entschieden im Laufe meines Lebens, immer wieder. Und
Ja, und
daher die Parameter, Entschuldigung.
es ist einfach interessant, weil es hat jeder hat so eine andere, bringt da noch mal so eine andere Note rein in dieses frei und selbstbestimmt. Und ja, ich finde es einfach spannend, immer wieder zu hören. Manche haben den Fokus auf dem frei und manche auf dem selbstbestimmt. Und für manche ist es auch dasselbe. Das ist es für mich nicht, aber ja.
Was ist denn für dich der Unterschied?
Also dieses Selbstbestimmt, da geht es mir so um dieses, dass ich so nach und nach einfach alles loslasse, was ich vielleicht so von außen durch Prägungen und Muster so mitbekommen habe. So dieses Fremdbestimmtsein
Ja, okay.
und frei, da, das ist für mich so dieses, ja, auch dieses vielleicht frei die Zeit einteilen, mich innerlich frei fühlen. Frei entscheiden, mit wem ich was zusammen machen möchte. Das sind so für mich so zwei verschiedene Aspekte.
Ja, klingt logisch.
Für dich, also bei dir geht es ja auch ganz viel um Kommunikation und Beziehung. Vielleicht können wir da so ein bisschen drüber sprechen. Wie ist es denn deiner Meinung nach? Wie kann ich denn in Beziehung frei und selbstbestimmt bleiben, obwohl ich mit jemand anderem in Beziehung bin.
Ja, das hat ja ein bisschen was mit der Wahl zu tun. Wen suche ich mir da aus als Partner oder als Partnerin? Das ist ein entscheidender Faktor. Und ob wir zu viele Liebeslieder gehört haben, ist sehr hinderlich in der Entwicklung in einer Partnerschaft. Also diese romantische Liebe, wir treffen uns, wir sehen uns, er liest mir den Wunsch für den Augen ab und ich kann ohne dich nicht leben, das ist ein, das hat die Basis in dem Wunsch nach einem liebenden Elternteil. Jemand liebt mich, ist immer für mich da, hat mich nur im Blick und sorgt dafür, dass es mir gut geht und ich kann mich 100% auf ihn verlassen. Das hätten wir gerne in unseren Eltern. Manche haben das gehabt, manche eben nicht. Und diese romantische Idee ist ja eine Idee, dass man quasi zwei Hälften ist, was ja auch in der griechischen Mythologie ja auch stattfindet, die sich dann nur gemeinsam findet. Das finde ich nicht. Ich bin keine Hälfte. Ich suche auch nicht nach einer anderen Hälfte. Ich bin ein Baum, der sehr selbstständig mit seinen Wurzeln seiner Sonne entgegenwächst. Und an meiner Seite habe ich in meinem Leben einen anderen Baum gelegentlich. Und für eine Weile, je nachdem, wie lange die Zeit miteinander ist. Mein Mann ist gerade gestorben im Januar. Und also vor jetzt 10 Monaten, 9 Monaten. Und er war sein eigener Baum. Und wir haben uns geschätzt und geliebt und haben auf uns aufgepasst, aber wir waren unser eigener Baum.
Also nicht abhängig vom anderen.
Und natürlich ist es so, wenn ich angenommen, wenn man gründet eine Familie und dann hat man kleine Kinder und dann arbeitet eine nicht, meistens ist es ja die Frau, na klar, braucht es eine gewisse Abhängigkeit, weil man baut sich gerade was auf. Das ist aber ein temporärer Abhängigkeitsbereich in der Regel. Und dann gehe ich wieder in meine eigene Kraft und mit meinem eigenen Geld am Idealfall. Oder muss ein Arrangement finden mit dem Partner, mit dem ich zusammen bin, oder der Partnerin, wie wir das finanziell handeln wollen, wenn ich die ganze Care-Arbeit mache. Aber trotz allem braucht es eine Stabilität in dir selber, das Wissen, dass du in dir selber, ja, dass du dich magst, immer praktisch, dass du dich doll findest, dass du dich magst, dass du mit deinen Schwächen gnädig umgehst und erkennst, dass du ja mein, perfekt bist halt nicht, ist auch niemand, so viel ich weiß, ich habe zumindest noch niemand getroffen. Und dann gehst du, oder in dem Fall der Baum, hast du Beziehungen mit Menschen in deinem Wald, die alle selbstständige Bäume sind, die aber miteinander verbunden sind, schauen. Wir wissen ja sehr viel mehr über Wälder, als wir vorher gewusst haben. Jetzt, aber dass man da weiß, dass die verbunden sind, dass die Verbindungen haben, dass sie sich gegenseitig unterstützen, das ist auch alles wunderbar, aber ich bin ein Baum.
Das ist ein schönes Bild.
Ich lehne nicht an jemanden dran, dass der mich noch tragen muss und dann der eigene Fokus nur auf mich liegt, weil ich ja da lehne. Klar gibt es auch Zeiten im Leben, wo man sich dann besonders um jemanden kümmert, wie eben mein Partner, wie er krank war. Da zieht man sein Leben zurück und ist in dem, was der andere Partner braucht. Aber das ist temporär. Das ist nicht, er ist Baum und ich bin Baum.
Und wie kann ich denn in diesen Zustand kommen? Also, angenommen, jemand fühlt sich noch nicht als Baum, sondern hat immer das Gefühl, ich brauche vom Gegenüber, ich brauche Bestätigung, immer so im Außen Bestätigung suchen. Wie kann ich denn mein eigener Baum werden?
Alleine bleiben, bis du dein eigener Baum bist. Klingt ein bisschen brutal, aber du ziehst auf gleicher Ebene an. Also wenn du in diesem ich brauche, ich brauche, ich brauche bist, dann hast du eine Partnerschaft, die in diesem ich brauche, ich brauche, ich brauche ebenfalls ist. Du ziehst dir keinen Baum an. Das ist ausgeschlossen. Weil es braucht, indem ich brauche, braucht es jemand, der geben will. Also jemand, der nur erfährt, durch Geben bin ich jemand wie der andere, der braucht, nur wenn mich jemand braucht, also nur wenn ich gebraucht werde oder ich jemand finde, der mich doll findet, und ich das Gefühl habe, ich werde, beschützt oder umsorgt. Also man trifft sich auf dieser gleichen Ebene wieder. Wenn ich also auf einer anderen Ebene jemanden treffen will, muss ich auf diese andere Ebene gehen, und zwar zuerst. Ich kann erst auf dieser anderen Ebene einen Partner finden. Und wenn für diejenigen, die älter sind und zurückschauen, sie werden diese Partnerschaften immer in dieser Ebene gefunden haben, wo sie sich aufgehalten haben. Und irgendwann mal ist es vorbei, wenn in einer idealen Partnerschaft wachsen beide Bäume. Aber wenn nur einer wächst und der andere will nicht wachsen, dann ist der eine irgendwann mal da oben und der andere ist da unten und dann passt es nicht mehr zusammen. Da kann man entweder sagen und wirklich nachfragen, möchte, und das ist eine meiner wichtigsten Fragen am Beginn einer Partnerschaft, wie wichtig ist dir dein Wachstum? Ich weiß, ich war mal in einer Beziehung, da habe ich gesagt, was möchtest du denn in deinem Leben erreichen? Dann hat er geantwortet, dass mein Tennisspiel besser wird. Das hat die Person aber ernst gemeint. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich festgestellt habe, ja, das ist das, was die Person will. Die will nicht das, was ich will.
Ja, und es ist ja auch gut, wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist und sich das eingesteht.
Ja, der mag auch sexuell attraktiv und der kann toll küssen und das ist genau der Typ Mann, den man eigentlich scharf findet. Aber als Partner, dem kann man eine Affäre haben. wenn man das denn möchte. Aber als Partner ist das nicht tauglich. Weil wo ist da die Partnerschaft? Ich brauche ja jemanden, der mit mir reflektiert, mich unterstützt, wie ich ihn unterstütze in dem Wachstum, der zu mir mal sagt, Schatzel, wirklich, wolltest du das machen? Ich dachte, du wolltest es nicht mehr machen. Das brauche, das muss ich hören in einer Partnerschaft. Dafür habe ich eine Partnerschaft. Ich wäre am Anfang hat mein Mann Stanko hat habe ich ihn mal nach was gefragt und dann hat er gesagt, doch, das ist super und dann irgendwie so ein paar Stunden später sagt er, also jetzt, wo ich noch mal drüber nachdenke, also das würde ich da vielleicht doch ein bisschen anders und da bin ich fuchsteufelswild geworden, weil ich gesagt habe, wenn ich dich frage, was du davon hältst, will ich deine Antwort hören. Ich will nicht hören, super toll, großartig. Das ist nicht mein Interesse. Mein Interesse ist, was kann ich besser machen? Oder wie klingt es für dich? Und dann habe ich aber was über ihn gelernt, weil er hat mir gesagt, ich brauche mehr Zeit als du. Und dann habe ich, ab dann war es super. Ich habe ihm was, es war ein Musikstück, das ich ihm vorgespielt habe. Ich habe ihm was vorgespielt und habe gesagt, hörst dir an und wenn du soweit bist, sag mir, was du davon hältst. Und dann habe ich gewartet. Und dann kam er mit dem, was wichtig war für mich. Und manchmal habe ich es dann geändert und manchmal nicht, weil es das heißt ja nicht, wenn dir jemand was rät, dass es unbedingt stimmt. Aber es ist halt sein Eindruck gewesen. Und wenn ich dem Eindruck folgen konnte oder ich ausprobiert habe, ob es vielleicht stimmt, und dann manchmal habe ich festgestellt, nee, ich mag es aber doch lieber anders, dann habe ich es anders gelassen.
Aber da hat er ja dann auch einfach, da war ja dann sein Part auch ganz klar, sich selbst zu reflektieren und dir zu sagen, ich brauche mehr Zeit.
Ja, weil er sich kennt.
Ja,
Ich habe mir
genau.
einen Partner gesucht, der sich kennt. Das war mir wichtig in der Partnerwahl, dass ich mir jemanden suche, der auf dieser Schwingung ist, auf der ich mich auch aufhalte, auf dieser Tonlage.
Und es hat ja schon auch viel mit Kommunikation zu tun, dieses Ganze. Also, ne, du scheinst ja wirklich sehr klar zu kommunizieren. Also einmal, was dir wichtig ist.
Ja.
Das war vermutlich auch nicht immer so.
Nein.
Und was hat dir denn dabei geholfen, dass du da hingekommen bist?
Ich habe es geübt. Ich habe einfach gemerkt, ich habe ja früher wahnsinnig viel gelogen und habe mich immer durchgewurschtelt und ja, nicht, was sollen die anderen von mir denken und dann verletze ich vielleicht jemanden und das hat eine Weile gedauert, bis ich das, ich war selber in Therapie ein paar Mal, ich musste einfach lernen. Ich habe ja auch einen Kommunikationskurs dann gemacht, viele Kurse dazu gegeben und immer wieder zu überprüfen, stimmt es denn auch, was ich selber gelernt habe und was ich beibringe und dann habe ich gesehen, ja, das geht. Aber es braucht eine Ehrlichkeit. Ich muss ehrlich, wirklich ehrlich sagen, was in mir vorgeht. Sonst funktioniert keine Kommunikation, sonst ist es Manipulation. Das ist ein großer Unterschied. Will ich kommunizieren lernen, weil ich was verstehen will und verstanden werden will? Oder will ich Kommunikation lernen, damit der andere macht, was ich sage? Das ist keine Kommunikation. Das nennt sich Manipulation. Man muss nur den Unterschied kennen. Und dann weiß ich auch, was ich will. Und wenn ich manipulieren will, ja, dafür habe ich keinen Kurs.
Ja, und bei dem, was du gerade gesagt hast, da geht es ja auch in erster Linie mal darum, mir selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ja, also dieses, kann ich mir gegenüber ehrlich sagen, ich möchte das und das oder ich möchte das so und so, weil nur dann kann ich es ja auch meinem Gegenüber wirklich kommunizieren.
Ja.
Und das ist ja für
Das ist
viele.
aber die Selbsterkenntnis.
Ja.
Das ist da, wo die Selbsterkenntnis reinkommt. Wozu mache ich, was ich mache? Das ist eine sehr wichtige Frage, wenn ich irgendwas entscheide oder irgendwas tue. Was erwarte ich mir davon? Warum sage ich da ja? Obwohl ich es eigentlich. Ist es Gewohnheit? Ist mir nichts anderes beigebracht worden? Will ich was damit erreichen? Will ich manipulieren? Erhoffe ich mir davon? Friede, Freude, Eierkuchen. Erhoffe ich mir davon? Ich weiß. Ich wollte in einer Beziehung mehr Vorspiel haben in meiner Sexualität. Gesagt habe ich es nicht, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal anders. Und dann habe ich mal das Schlafzimmer vorbereitet. und Feuer, wir hatten einen Kamin im Schlafzimmer, einen Kamin angemacht und habe gesagt, also heute Abend, ich habe eine Überraschung für dich. Und wir, also ich habe ihn dann da hingelegt, habe ihn massiert und stundenlang und gestreichelt und all sowas. Und irgendwann mal kommt so die trockene Stimme vom Bett. Geht das noch irgendwo hin heute oder bleibt es dabei? Und statt dass ich sage, was ich eigentlich wollte, warum ich diesen ganzen Aufwand betrieben habe, ist, damit er begreift, was ich will. Das hat er natürlich nicht begriffen, weil viele Männer sehr viel klarere Informationen möchten und wir sie halt einfach nicht geben. Und ja, dann ist aber was passiert, aber ich habe immer noch nicht gesagt, dass ich das eigentlich will.
Und hast du das dann irgendwann gesagt, oder?
Ich hoffe, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube schon, dass ich es
Okay.
irgendwann mal dann gesagt habe. Aber da gab es noch so ein paar Monate dazwischen.
Ja, das war ja so eine Taktik, ne? Du hast dir da eine Taktik überlegt.
Genau. Das war eine Taktik. Und Taktik ist immer sau schwer, weil Taktik ist ja immer eine Art von Manipulation. Ich versuche das jetzt so, anstatt zu sagen, das ist, was ich brauche. Und es ist sehr viel einfacher am Anfang einer Beziehung. Da ich hatte einmal eine auch ich habe, es klingt immer so, dass ich so viele Beziehungen hatte, vier Beziehungen in meinem Leben, die alle langfristig waren. Also von meiner ersten Ehe, die 4 Jahre war und vorher noch ein Jahr zusammengelebt zu anderen Beziehungen, die aber alle immer so, also 4 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre und dann 15 Jahre und dann wieder 14 Jahre. Also es ist, muss ich schon, das waren jetzt 5, 4. Aber zum Beispiel hatte ich eine Beziehung, da war ich schon älter, es war nach meiner Ehe, da habe ich zu dem Mann gesagt, der noch keine Kinder hatte. Und ich war, glaube ich, Anfang 40 und er war 10 Jahre älter. Und dann sagte ich zu ihm ganz am Anfang, da hatten wir uns noch nicht wiedergesehen. Wir waren mal verliebt, wie wir jünger waren und haben uns dann aus den Augen verloren. Und dann sage ich zu ihm, wenn du noch Kinder willst, müssen wir uns nicht mehr treffen, weil ich werde keine mehr haben. Und da hat eine Freundin zu mir gesagt, ja, bist du wahnsinnig? Du hast, ich meine, what? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ein klares Kriterium und er muss wissen, was er will. Und wenn das das ist, weil er im Gespräch bedauert hat, nicht Vater geworden zu sein. Und das war eine klare Aussage von mir. Man sagt, nee, er hat damit abgeschlossen. Aber das war wichtig, dass es das angesprochen wird, weil sonst geht der Weg da nicht hin. Das ist nicht der richtige Baum.
Ja, dann ist ja gleich mal so eine Ehrlichkeit von Anfang an da und die Verhältnisse sind einfach klargestellt. Da
Klar.
kann ja was ganz anderes wachsen, als wenn ich immer so Optionen offen halte, die eigentlich gar keine sind für mich.
Ja, und wenn ich auch nicht klar bin, gerade in unserem Alter sind ja, also in meinem, du bist ja jünger als ich, aber da gibt es öfters mal ein paar Situationen, wo sich einer sagt, ich heirate auf gar keinen Fall mehr. Das wird aber manchmal dem Partner oder der Partnerin nicht vermittelt. Sie trauen sich das nicht anzusprechen, weil sie dann befürchten, die Partnerin oder der Partner geht. Und ich hatte das gerade erst wieder, wo sie zu mir gesagt hat, also heiraten tue ich auf gar keinen Fall. Und er zu mir gesagt hat, schon Monate vorher, also heiraten will ich nicht mehr. Aber beide trauen sich nicht, sich das gegenseitig zu sagen.
Aus Angst.
Die glauben, die anderen wollen heiraten. Denken, wenn sie das Thema aufmachen, müssen sie dann irgendwie heiraten. Ich meine, in unserem Alter muss man immer heiraten.
Man muss gar nicht heiraten.
Man muss auch gar nicht heiraten, aber ich verstehe, wenn man jetzt eine gemeinsame Familie gründet,
Ja.
das Kind den gleichen Namen haben soll, dass man sich dann für einen Familiennamen entscheidet. Das ist, da habe ich noch so eine, ja, ich habe es ja auch, ich war auch zweimal verheiratet. Aber das meine ich, dass wir manchmal einfach Sachen nicht aussprechen, weil wir glauben, wir müssen dann irgendwelche Entscheidungen treffen, die wir halt auch nicht treffen müssen.
Ja, und es hat ja auch viel damit zu tun, dass ich sowas reininterpretiere. Also wenn ich das jetzt nicht sage, weil ich glaube, mein Gegenüber will das, und dann spreche ich es lieber nicht an, weil ich will es nicht,
Ja.
dann ist es ja interpretiert, weil jetzt, wie jetzt in deinem Fall, beide wollen das nicht.
Ja, also das ist diese ganz interessante Geschichte, dass man ein Problem alleine lösen will, ohne den anderen, mit dem das Problem besteht, einzubeziehen. Das war früher eine große Idee von mir, dass ich in meinen Gedanken überlegt habe, wie könnte man das lösen, wie könnte man das lösen, wie kann das besser werden, was kann man da machen und das probiert habe und jenes probiert habe und da vorne probiert habe und dieses probiert habe, ohne mit der Person zu sagen, offensichtlich haben wir ein Problem. Wie wollen wir das lösen? Ich habe gerade keine Ahnung. Und dann bespricht man das gemeinsam. Nur, gemeinsame Probleme können nur gemeinsam gelöst werden. Anders geht es halt nicht.
Und hast du vielleicht, also ich denke da jetzt auch gerade an jemand Bestimmten, hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, wenn in einer Beziehung einfach die Situation schon so sehr verfahren ist und so viele Missverständnisse in der Kommunikation entstehen? Hast du da irgendwie so ein, zwei Dinge, wo du sagst, das hilft, dass man wieder so ins Gespräch miteinander kommt?
Also erst einmal würde ich fragen, ob die andere Person die Beziehung überhaupt will. Und zwar nicht beleidigt fragen, nicht schnippisch fragen, nicht, ja, du bist die Beziehung ja sowieso nicht mehr, nicht so fragen, sondern Interesse fragen. Pass auf, wir haken gerade fest, finde ich. Wärst du bereit und bist du bereit und willst du überhaupt? Offensichtlich müssen wir hier was machen, weil von meiner Seite aus kann es für mich nicht so weitergehen. Hast du Interesse, unsere Beziehung auf ein anderes Level zu bringen? Und dann warte ich ab und schaue mir an, was in dem Gesicht vor sich geht und was ich erspüre. Und wenn ich erspüre, ach, du schon wieder mit deinem Problem, ach Gott, und wenn du einfach ein bisschen gelassener wärst, wäre alles in Ordnung, dann ist es ein Nein. Der will nicht oder sie will nicht. Und dann muss ich wissen und an ihn mich gehen und sagen, okay, kann ich alleine Tennis spielen? Das sind keine einfachen Entscheidungen. Noch dazu, wenn man Familie hat. Aber das sind und viel, viel, der zweite Punkt ist, dass viel geredet wird und nichts getan wird. Also, wenn ich sage, so will ich nicht weiterleben, dann muss ich einen Schritt tun. Der Schritt heißt dann, ich bin jetzt mal 2 Wochen weg mit Kind und Kegel oder mit irgendwas. Und denk mal drüber nach, was hier passiert. Und wenn wir zurückkommen, können wir uns nochmal unterhalten. Aber da gibt es eine Konsequenz. Nur dieses ewige Meckern, wie wir wissen, bringt gar nichts. Wir wollen nicht als die Meckerin oder der Meckerer dastehen und die andere Person weiß, okay, sie meckert jetzt und das hört sie dann wieder auf und dann machen wir so weiter wie bisher.
Wobei das ja manchmal dann auch so wie so eine Art Erpressung genutzt wird, dieses, ich gehe jetzt mal für 2 Wochen, dann siehst du mal, also du, so hast du das natürlich nicht gemeint, das ist klar, aber das wird ja schon auch öfters mal so verwendet. Ich gehe mal und dann siehst du, wie es ohne mich ist.
Ja, es kann auch sein, dass erleichternd ist ohne mich. Kann auch sein, dass die Person sagt, boah, das waren die besten 2 Wochen meines Lebens. Also deshalb würde ich das als Erpressung gar nicht so sehen, aber es ist natürlich eine Forderung. Ich fordere ja was damit. Ich mache ja was jetzt. Und dann komme ich zurück und das ist einer Freundin von mir passiert, die kam zurück und dann sagte der Mann zu ihr, ja, wir sollten uns trennen. Sie hat es aber gemacht, so nach dem Motto, da sehe ich mal, was ich an ihr habe und ich bin bereit, Sachen zu verändern. Er wollte aber nichts verändern. Das ist ein gutes Recht. Wir haben als Paar völlig das Recht, uns entwickeln zu wollen oder nicht. Die Frage ist nur, will ich mit jemandem zusammenleben, der sich nicht entwickeln will? Und das ist unsere Entscheidungsfreiheit, die wir haben. Und solange wir das Gefühl haben, wir haben versagt, wenn eine Partnerschaft nicht gelingt, ich habe in meinem Buch, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen, auch oft geschrieben, solange diese Idee besteht, dass wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir nicht ein Leben lang zusammenbleiben. Ein Leben lang, das waren früher 20 Jahre, weil wir nur 45 geworden sind. Ein Leben lang. Das wären jetzt 80.
Ja.
Das ist eine lange Zeit. Und ich finde, wenn wir akzeptieren, dass Partnerschaften, also nicht, dass man sie gleich zum Fenster rausschmeißt, aber das tut man ja nicht, wenn es funktioniert, dass wenn Partnerschaften zusammenkommen, man so lange zusammenbleibt, wie es für beide passt. Und das heißt nicht, dass man sich in dem ersten Problem dann trennt oder sowas, aber es das heißt einfach nur, dass man auch weiß, das ist nicht für immer. Ich. So nach dem Motto, ja, jetzt habe ich dich, jetzt muss ich mich nicht mehr anstrengen, ich muss dir nicht mehr zuhören, muss mich nicht mehr um mich kümmern, ich liege da einfach faul rum und du bist ja jetzt da, du musst ja jetzt da sein. Nein, 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 nein. Beziehung ist ein Miteinander, jedes Mal neu entscheiden, mit dir will ich zusammen sein. Dich habe ich erwählt. Auch wenn es manchmal kriselt, aber trotzdem möchte ich, dass es mit uns klappt. Aber dass der eine dann auf der Couch liegt und sagt, jetzt mach mal. Ja, das ist jetzt nicht meine ideale Partnerschaft.
Meine auch nicht. Aber trotzdem halten ja viele Menschen an Partnerschaften fest, die ihnen eigentlich nicht gut tun.
Ja, weil Sachen dranhängen. Also zum Beispiel Wohnungen zum Beispiel. Das alte Leben, wie wir es vorher hatten. Ich kenne, das ist nicht selten, dass man gemeinsam was aufgebaut hat und der eine dann sagt, ich will es nicht aufgeben. Aber was gebe ich dafür auf? Meine Freiheit und mein Wohlbefinden. Das ist eine harte Wahl.
Ja, ich muss mir halt immer bewusst sein, welchen Preis ich zahle, egal wie ich mich entscheide.
Ja, und was sind was ist hier meine Parameter, nach denen ich mich bewege? Ist es innerhalb dem, wie ich leben will? Und habe ich nicht dann im Alter mit einem Menschen zusammen, den ich nicht mag? Und ich habe das immer wieder erlebt, besonders in der Generation meiner Eltern, wo die Frauen zusammengeblieben sind und eigentlich verzweifelt sind an dem, was sie dann da gehabt haben. Und die dann am Schluss, wie dann der Partner zum Beispiel gestorben ist, gesagt haben, ein Mann kommt mir nie wieder ins Haus und die beste Zeit beginnt jetzt. Es gibt natürlich auch umgekehrt meckernde Frauen oder anstrengende Ehepartner gibt es auf beiden Richtungen.
Ja, und das ist ja dann, also für mein Empfinden irgendwie verschenkte Lebenszeit oder weißt du, was ich meine? Nee,
Ja, es ist ein,
also,
ne? Wir leben ja ewig.
ja, das stimmt.
Dann haben wir halt das Leben mal verbracht. Wir lernen
Haben
dann
wir's.
auch was. Am Schluss des Lebens stehen wir da und dachten, ja, die 30 Jahre hätte ich mir sparen können. Aber das mache ich nächstes Mal nicht mehr. Also ich habe da schon eine gewisse Gelassenheit zu den Entscheidungen, die jemand trifft. Man trifft die ja. Es ist ja eine Entscheidung. Ich bleibe in dieser Beziehung, obwohl nichts davon befriedigt wird, außer dass da jemand auch wohnt. Und ich, wenn ich nach Hause komme, nicht alleine bin. Dafür nervt mich alles, was diese Person tut, aber ich bin nicht alleine. Viele Leute haben Angst vor dem Alleinsein. Was schade ist, weil alleine ist, man muss sich schon selber mit sich anfreunden, finde ich, ein sehr praktischer Zustand.
Ja, und da sind wir ja auch wieder da, wo wir vorhin schon waren, bei diesem, wie kann ich ein Baum werden? Bleib so lange alleine, bis du einer bist. Das fand ich, ja, das ist gerade so, wir haben da so ein bisschen einen Kreis geschlagen, finde ich.
Ja, das kann sein. Also das ist ja immer noch eine Entscheidungsfrage. Viele empfinden auch das Gewähltwerden als so wichtig. Also sie wählen nicht selber, sondern sie werden gewählt. Ich habe eine Freundin von mir in den Staaten, die führt eine Ehe, die keine ist. Die haben nichts gemeinsam, die essen nicht gemeinsam. Jeder hat da sein Schlafzimmer und sein Wohnzimmer, aber sie sind irgendwie gemeinsam und sie hat sich am Anfang auf den Mann eingelassen, nachdem er gerade gestorben war. Und wenn ich sie gefragt habe, was findest du denn toll an ihm, sagt sie mir jedes Mal, He adores me. Er findet mich toll. Und dann sage ich, und woran zeigt er das?
Woran machst du das fest?
Oder machst du das fest? He adores me. Okay. Und dann höre ich auf.
Ja, das ist der freie Wille.
Da gibt es so den schönen Satz, der heißt, not my circus, not my monkey. Nicht mein Zirkus, nicht mein Affe. Nicht meine Wahl, nicht mein Leben. Es ist schwer, wenn es Freundinnen und Freunde betrifft, dass ich die Klappe halte oder unsere Kinder. Das bin ich, da mache ich manchmal Ausnahmen. Die Klappe halten. Aber ja, ich bemühe mich, das durchzuziehen. Not my circus, not my monkey.
Vielleicht kannst du abschließend noch mal so kurz erzählen oder aufzeigen, was waren denn so ganz einfache Dinge, die dir geholfen haben, dass du dich mit dir angefreundet hast, dass du dein eigener Baum geworden bist? Weil das, was du von dir von früher erzählt hast und die du heute bist, das sind ja wie zwei verschiedene Welten.
Ja. Wenn du die Frage nochmal stellst, ohne das Wort einfach zu benutzen, kann ich es.
Gut, du kannst es einfach streichen.
Es ist nicht einfach.
Ja.
Und wenn ein Kurs zu dir sagt, mach das einfach so und dann wirst du immer glücklich sein, dann ist das ein einfacher Kurs, der viel Geld kostet und wahrscheinlich nichts bringt. Sondern es ist nicht einfach. Es ist ein Umtrainieren von Gewohnheiten, von dem, was wir bekommen haben, von dem, was uns mitgegeben worden ist als Kind, von Drama, das wir erlebt haben. Es geht darum, dass wir Stück für Stück diese Zwiebel
Schal.
Fallen von uns wegnehmen, um uns zu unserer Essenz zu bringen. Und das dauert. Das ist nicht so. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Und das ist das Spannende daran, ist wirklich immer wieder zu schauen, was tut mir gut, was sagt mir mein Körper, wo habe ich das Gefühl, was will ich eigentlich? Immer wieder gucken, wo fährt mein Boot hin? Will ich da hinfahren? Bin ich glücklich in meinem Boot? Habe ich überhaupt ein eigenes Boot? Oder latsche ich jedes Mal, wenn ich neue Personen oder neue Freunde treffe, sofort auf deren Boot? Das habe ich früher auch gemacht. Man konnte an meinen Klamotten sehen, mit welchem Mann ich gerade zusammen war. Ich habe mich immer angepasst, so nach dem Motto, welche Art von Frau hättest du denn gerne? Weil ich in mir selber, ich war nicht mein eigener Baum, ich war eine ganze Baumschule. Und das dauert, aber es macht Spaß. Es ist die Selbsterforschung, es ist die Selbsterkenntnis, es ist das Nachvollziehen, wozu tue ich Dinge und auch wirklich sich nett anzuschauen, sich im Spiegel zu schauen jeden Morgen und zu sagen, guten Morgen, schön dich zu sehen. Lass uns heute schauen, wie gut wir miteinander auskommen. Das ist mein Avatar. Meine Seele schaut sich das an und denkt sich, ja, Schatze. Mal, wie du das heute machst.
Also mit einem gewissen Forschergeist durchs
Ja,
Leben gehen.
unbedingt. Unbedingt. Und es muss Interesse dran sein. Es ist spannend. Selbsterkenntnis ist das Spannendste, was du machen kannst in deinem Leben. Wer bin ich? Wozu mache ich, was ich mache? Was will ich damit erreichen? Wo will ich hin? Wie lebe ich jetzt gut? Was ist jetzt im Moment für mich wichtig, was ich brauche? Und wenn mein Körper sagt, ich bin müde und erschöpft, dann ist es ein Bett. Und nicht was anderes.
Ja.
Und das macht Spaß. Ich kann es nur empfehlen.
Du hast vorhin gesagt, es ist nicht einfach, aber dann ist es auf einer gewissen Art, ist es dann doch einfach.
Es braucht dein Ziel,
Ja.
es braucht dein Interesse. Wenn das dein Stern ist, dem du folgst, dann wackelt es mal so hin und her, aber du hast einen Stern, dem du folgst. Und mein Stern ist, ich will wach sein. Ich will wissen, was ich tue zu jedem Moment. Und manchmal bin ich wacher als andere Male, aber rückblickend bin ich schon erstaunlich wach
immer wacher geworden.
und immer wacher geworden. Und ich bin noch nicht fertig, also da gibt es noch einen Platz nach oben. Aber es ist schon ziemlich, bin schon sehr, sehr glücklich mit mir.
Es ist schön.
Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt, wenn man bedenkt, dass es nicht immer so war, bin ich sehr dankbar, dass ich da in diesen Zustand gekommen bin. Weil das Einzige, was wirklich von außen, wenn dir Lob von außen kommt, das ist nett, aber das kommt nicht wirklich richtig an. Was ankommt, ist, wenn du dich selber lobst, wenn du erkennst, boah, da bin ich schon weit gekommen. Deshalb finde ich Selbstlob eine der wichtigsten Dinge auf diesem Weg. Weil du, nur du alleine entscheiden kannst, das ist mir schwer gefallen, das habe ich geschafft, da bin ich hergekommen und so weit bin ich schon gekommen. Du weißt genau, was du hören willst, du weißt genau, wann du es hören willst. Also ich lobe mich oft selber. Aber manchmal auch, wenn Leute da sind, dann sage ich, ach, Sabrina, jetzt liegt doch das glatt da, wo du es gesucht hast, ist ja großartig, deine Ordnung. Und dann wundern sich die Leute und lachen manchmal und sagen, und sage ich, ja, Selbstlob, großartig. Also wirklich, und ich meine es ernst, sich selbst wahrzunehmen als ein Wesen, das sich bemüht und lernt und versucht und erforscht und wie dich selbst wie so einen Zweijährigen zu betrachten, Einjährigen betrachten, der gehen lernt. Da sagst du zum Einjährigen, wenn der dann nach 3 Schritten hinfällt oder ein Mädel, ja, du bist eine blöde Kuh, jetzt steh doch mal auf, also ich bitte dich, ein Jahr, schau dir den Franz an, der kann schon gehen. Sondern du sagst auch, Schatz, toll, ein Schritt, ja, großartig, richtige Richtung, genau so machen wir es. So müssen wir anfangen, mit uns zu reden.
Ja, und dann auch mal wieder zurückschauen und zu gucken, wie weit wir schon gekommen sind. Das
Ja, es ist immer so interessant, weil wir, und das eigentlich zum Abschluss, es ist so interessant, dass wir Wachstum immer nur sehen von 0 auf 100.
Ja.
Aber Wachstum ist, dass ich mich früher über was 3 Monate aufgeregt habe. Dann rege ich mich nur noch 2 Monate auf. Dann rege ich mich nur noch einen Monat auf. Dann rege ich mich nur noch eine Woche auf. Dann rege ich mich nur noch einen Tag auf. Dann rege ich mich nur noch eine Stunde auf. Dann rege ich mich nur noch eine Minute auf. Dann rege ich mich gar nicht mehr auf. Das ist Wachstum. Aber von heute auf morgen sich dauernd aufzuregen und sich nicht aufzuregen, das geht nicht, außer du liegst im Koma.
Ja, vielleicht auch einfach so die Erwartungen an sich selbst manchmal so runterzuschrauben.
Und zu vergleichen auch mit einem Musikinstrument. Wenn ich heute Piano spielen will, Klavier spielen will, dann weiß ich, dass ich mich nicht hinsetze und übermorgen ein Konzert gebe.
Außer du bist ein Naturtalent.
Nein, es gibt auch Naturtalente, können das nicht. Diese Idee, das ist ja auch toll, dass du das ansprichst, weil es ist genau die Idee. In meiner Bildhauerei habe ich das oft gesehen, wenn ich meine Köpfe gemacht habe, bah, sind die toll und dieser Ausdruck und so super und bah, ich habe ja kein Talent. Und dann sage ich immer ganz trocken, wenn du 100 Nasen gemacht hast, weißt du, wie eine Nase geht. Das ist kein Talent, es ist Üben.
Eben.
Talent ist die Freude daran, die Erforschung daran, der Rest ist Üben. Und vielleicht hast du ein visuelles Bild, was besser aussieht, aber Nasen machen Leute auch nicht besser, wenn sie talentiert sind als Untalentierte. Die sehen vielleicht früher, dass die nicht richtig aussieht, aber üben muss man sie trotzdem.
Gut, dann nehmen wir das vielleicht mal oder geben wir das vielleicht mit, dass wir alles üben können, egal in welchem Lebensbereich. Und dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es war in irgendeiner Form nützlich.
Davon bin ich überzeugt. Und ich danke auch dir, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.